Jesaja 51. Vers 5. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen, und auf meinen Arm werden sie warten. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus. Es ist im Begriff, etwas zu passieren. Und meine Arme werden die Völker richten, die Inseln werden darauf hoffen und auf meinen Arm werden sie warten. So. Dann Vers 9. Gleiche Kapitel, 51. Wache auf, ziehe Stärke an. Du Arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Was ist der Arm des Herrn? Und warum warten die Inseln darauf? Und was hat das mit der Gerechtigkeit und der Rettung zu tun? Und warum wird dieser Arm Stärke anziehen? Hier steht, die Inseln werden darauf hoffen. Er wird die Völker richten. Und sie werden auf den Arm des Herrn warten. Und im Vers 9 haben wir gelesen, der Arm des Herrn ist der, der Rahab zerschmettert hat. Rahab hat ein paar Bedeutungen. Eine davon, nur eine davon, ist, es war einer der geistlichen Namen Ägyptens. Und der Arm des Herrn hat Ägypten zerschmettert, als das Volk Israel auszog. Ägypten war damals die größte Weltmacht und kein anderes Land konnte sich mit denen messen. Aber als das Volk auszog, während sie auszogen, hat Gott die komplette, einmal hat er die komplette Nachkommenschaft vernichtet, dadurch, dass alle Erstgeborenen starben, und er hat die komplette Armee der Ägypter vernichtet, indem er sie alle ersaufen lassen. Die ganze Infrastruktur von dem Land war vernichtet durch den Hagel, die Katastrophen. Die Ernte war nicht da. Die werden die nächsten paar Jahre nach Hungers hungern müssen oder zumindest nicht den gleichen Komfort gehabt haben können durch die ganzen Plagen. Das war ein Beispiel für den Arm des Herrn. So, der Arm des Herrn ist ziemlich mächtig. Und der Arm des Herrn kann eine Weltmacht in kürzester Zeit zerbrechen oder zerschmettern. Der Arm des Herrn kann noch viel mehr, er kann auch den Drachen durchbohren. Und all die, wie es in Vers 9 steht, und all die Fürsten und Gewalten und Mächte des Teufels kann dieser Arm des Herrn in Schach halten und zunichte halten. Der Arm des Herrn, das ist, wenn Gott anfängt zu handeln, wenn Gott etwas tut, dann fängt sein Arm an, sich zu bewegen. Deswegen haben wir haben in Vers 5 gelesen, die Gerechtigkeit ist nahe, die Rettung zieht aus, da passiert etwas, gleich wird etwas passieren. Wenn Gott anfängt, seinen Arm zu bewegen, dann wird etwas passieren. Das ist die Rettung. Jedes Mal, wenn Gott seinen Arm bewegt, passiert etwas. Etwas sehr Gutes, wenn man auf Gottes Seite ist. Wenn Gott nur seinen kleinen Finger bewegt, der auch an dem Arm dran ist, dann fangen die Dämonen an auszufahren. Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so wisst ihr, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. So, wenn Gott in seinem Arm nur den kleinen Finger bewegt oder einen Finger bewegt, dann werden diese Mächte der Finsternis aufgescheucht. So, jedes Mal, wenn der Arm des Herrn sich anfängt zu bewegen, passiert etwas. Und das, was passiert, lässt sich unter dem Oberbegriff Rettung, Errettung zusammenfassen. Dieses Wort hat Wenn man das griechische Wort Soteria und die dazugehörigen Verben und anderen Formen nimmt, hat es allein im Neuen Testament über 20 Bedeutungen, um die 20 Bedeutungen. Wenn man das entsprechende Wort im Alten Testament, das entsprechende griechische Wort, welches im gleichen Kontext übersetzt wird, in der Bibel steht es meistens mit Heil, sehr oft wird es mit Heil übersetzt, es wird in der deutschen Bibel nicht einheitlich übersetzt, Heil, Errettung, Befreiung, mit Heilung wird es übersetzt, es wird mit Schutz, Bewahrung übersetzt, es hat sehr, sehr viele Bedeutungen. Ja? Und ein Teil dieser Errettung ist auch, dass wir vor dem Teufel errettet werden, vor der Hölle errettet werden, dass wir vor unserem Selbst errettet werden. Das ist alles nur ein Teil der Errettung. Aber Gott hört ja nicht auf, damit uns zu erretten. Und Gott hört ja nicht auf, aus uns ein paar Dämonen auszutreiben. Gott möchte gerne die ganze Erde für sich haben. Dass sein Reich hier wiederkommt und seine Herrschaft aufgerichtet wird und alle diese Viecher zum Schemel seiner Füße werden und alle Feinde und alle, nicht nur das damalige Ägypten, sondern dass alle seine Feinde, sowohl irdische als auch außerirdische, ihm zum Schemel seiner Füße werden. Alle Feinde müssen zum Schemel seiner Füße werden. Und das wird passieren, wenn er seinen Arm bewegt. Es passiert bereits, wir merken es bereits, wenn er nur seinen Finger bewegt. So, wenn der Arm des Herrn in Aktion tritt, dann geschieht die Errettung. Dann geschieht die Errettung. Und jetzt fragt Jesaja in Jesaja 52, Vers 10, lesen wir: Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt. Nackt gemacht, oder? Ja. Vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Das Heil ist das Äquivalent zu dem griechischen Wort, was wir im Neuen Testament Soteria, Errettung, haben. Das ist genau das Wort. Wenn Gott hat seinen Arm entblößt und die Folge davon ist, die ganze Welt wird dieses Heil erleben. Und alle, die sich dagegen stellen, die werden zum Schemel seiner Füße. So, und dann fragt der Herr Jesaja in 53, Vers 1, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Jesaja sagt, wer glaubt uns? Wer glaubt wirklich dem, was wir sagen? Und wer hat wirklich eine Ahnung, was der Arm des Herrn ist? Wer weiß das wirklich? Wer weiß, was der Arm des Herrn bedeutet? Und ihr könnt leicht herausfinden, wisst ihr, ist euch der Arm des Herrn offenbar geworden? Ganz praktisch, wenn wir das ganz praktisch runterbrechen. Wisst ihr, was geschehen muss, damit ihr von diesem oder jenem Übel befreit, errettet werdet? Wisst ihr das? Wahrscheinlich nicht. Wenn nicht, habt ihr den Arm des Herrn in dieser Sache nicht gesehen. Oder ihr seht den Finger Gottes, den Arm und den Arm des Herrn in dieser Situation nicht. Wisst ihr, was den Arm des Herrn dazu bewegt, sich zu bewegen? Wenn wir das wissen, dann haben wir eine Offenbarung vom Arm des Herrn. Wissen wir, was Gott dazu veranlasst, seinen Arm auszustrecken, mit seinem Arm auf die Feinde zu hauen? Wissen wir, was wird Gott dazu veranlassen, seinen Arm auszustrecken für uns? Was wird Gott dazu veranlassen, seinen Arm zu bewegen für Deutschland? Wisst ihr, wenn Gott seinen Arm für Deutschland bewegt, dann werden wir Erweckung haben. Gott hat verheißen, dass alle Enden der Erde sein Heil sehen werden. Ja. Wissen wir, was Gott dazu bewegen wird, dass er seinen Arm bewegt, dass er den ausstreckt? Jesaja fragt das. Wer ist der Arm des Herrn geoffenbart? Wer weiß, was der Arm des Herrn wirklich ist? Und wer weiß, was Gott dazu veranlasst, ihn zu bewegen? Wer weiß das? Und dann erzählt Jesaja, wer dieser Arm des Herrn ist und wie dieser Arm des Herrn entblößt wurde, so dass alle Enden das die Folge sein, was zur Folge hat, dass alle Enten das Heil sehen. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. So, dieser Arm des Herrn, der so gewaltig ist, der so mächtig ist, dass er Weltmächte und geistliche Mächte wie nichts beiseite räumen kann, dieser Arm tritt so unscheinbar aus, dass er uns nicht gefällt. Dieser Arm hat eine Form, die wir nicht wollen. Und ihr könnt jetzt super geistlich sein und sagen, hey, bei mir ist es anders, ich will das ja so. Nein, hört auf mit dem Quatsch. Ja. Wir Menschen, wie du und ich, uns gefällt dieser Anblick nicht. Und vielleicht werden wir gleich noch deutlicher sehen, warum uns dieser Anblick nicht gefällt. Und diese Offenbarung über diesen Arm, die gefällt uns nicht. Vor allem die praktischen Anwendungen dessen werden uns nicht gefallen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er ist verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und wir wissen, wie das weitergeht. Er spricht hier über Jesus, aber er spricht über Jesus als Gekreuzigte. Und Jesus, der Gekreuzigte, ist der Arm des Herrn. Jesus, der Gekreuzigte, ist der Arm des Herrn. Jesaja erzählt hier die Offenbarung über den Arm des Herrn. Und vorher haben wir gelesen, dass dieser Arm des Herrn die Kraft Gottes ist, Gottes das Mächtigste, ja, dass er sehr, sehr mächtig ist, dass es die ganze Erde umkrempeln wird, dieser Arm des Herrn. Aber gleichzeitig sehen wir, dass er verachtet ist und dass dieser Arm eine äußere Form angenommen hat, die nicht sehr toll aussieht. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie jemand, den man nicht angucken will, weil er so hässlich aussieht. Er hat, Vers 4, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schäfer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihm Strafe getroffen. Und man bestimmt sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es gibt Leute, die sagen, dass es Gott nicht gefiel, Jesus zu kreuzigen. Aber hier steht, dass Gott, die Bibel sagt, dass es Gott gefiel. Und das ist so eine weitere Sache, die uns den Arm des Herrn etwas, ja, unangenehm macht. Dass Gott gefiel es, Jesus zu zerschlagen. Was bedeutet das für uns, wenn wir so einem Gott dienen? Er ließ ihn leiden. Ich habe vorher beim Beten diese Stelle aus Jakobus zitiert, in Jakobus 5, und da steht, wenn jemand leidet, so soll er beten. Ist jemand frohen Mutes, so soll er singen. Ja, wir haben nirgendwo in der Bibel eine Verheißung, dass wir aus allen Leiden herausgerettet werden und dass wir dem Leiden kommen. Nein, haben wir nicht. Da steht, wenn du leidest, sollst du beten. Da steht aber nicht, wenn du leidest, sollst du beten und du wirst dein Leid loswerden. Nein. Jeder, der fromm und gottselig ist, muss Verfolgung erleiden. Jesus selber hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt, steht in Hebräer. So, bei Gott gibt es keine Verheißung für Leiden. Wir haben in Jakobus 5 steht, wenn jemand leidet, soll er beten. Punkt. Ob Gott dein Leid wegnimmt oder nicht, steht da nicht. Im nächsten Vers steht, wenn jemand krank ist, dann gibt es eine Verheißung, dass Gott dich heilt. Ja, okay, aber vielleicht gibt es diese Verheißung nicht. Also Gott hat nicht so ein Problem mit Leiden. Ja. Und es gehört zu diesem Arm. Es gehört zu diesem Arm. Das Leiden. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Denn wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Was ist das Vorhaben des Herrn? Und alle Enden der Erden werden das Heil sehen. Und er wird die Völker richten und die Inseln werden auf ihn hoffen. Die Inseln werden, die ganze Welt wird darauf hoffen. Das ist das Vorhaben des Herrn. Gott hat sich noch nie mit weniger zufrieden gegeben als mit der ganzen Welt. Und Gott wollte noch nie weniger haben als diesen ganzen Planeten. Und Gott wird sein Ziel erreichen. Und die Art und Weise, wie Gott sein Ziel erreichen wird, ist durch seinen, er wird es mit seinem Arm tun. Und die Art und Weise ist, haben wir gerade gelesen, durch Leiden, dadurch, dass dieser Arm des Herrn gab sein Leben für viele, dadurch, dass alle, die das verstehen, die diese Offenbarung bekommen, die werden das Gleiche tun. Und wenn ihr wirklich Ohren habt zu hören, dann habt ihr jetzt schon die Lösung bekommen, was den Arm des Herrn in Bewegung setzt. Was den Arm des Herrn in Bewegung setzt. Wir haben gelesen in Jesaja 52, 14, er hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. In einem gewissen Sinne hat sich diese Schrift zum Teil am Kreuz erfüllt. Als Jesus erhöht wurde am Kreuz, er wird auch noch auf eine andere Art und Weise erhöht werden, aber als er am Kreuz erhöht wurde, vor den Heiden und vor dem Volk, da wurde der Arm Gottes entblößt. Denn die Person, die da hing, war der Arm des Herrn. Und er sah nicht sehr toll aus. Die Leute, die Juden, die frommen Leute, haben alle gedacht, trifft die gerechte Strafe, den Römern war es egal. Die Juden haben gedacht, Gott hat ihn bestraft und wenn er will, soll er doch runterkommen. Aha, anscheinend kann das jetzt nicht. Wahrscheinlich versagt seine Wunderkraft, deswegen muss er jetzt sterben. War wohl doch kein Messias, war wohl doch nur einer von vielen Spinnern, die jetzt hier ihre gerechte Strafe bekommen. So hat Jesaja gesagt, das haben wir gerade gelesen, so haben die gedacht. Und der Arm wurde entblößt. Jesus war nackt am Kreuz. Er war entblößt. Und wir haben gelesen, dadurch, durch diese Tat, durch dieses Entblößen des Armes des Herrn, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Weil er das getan hat, wird das Vorhaben, dass alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen, wird es gelingen. Das ist, was den Arm des Herrn in Bewegung setzt. Wenn du dein Leben aufgibst, dann setzt du den Arm des Herrn in Bewegung. Wenn du dein Leben aufgibst, dann setzt du den Arm des Herrn in Bewegung. Wenn jedes Mal, wenn du dich selbst verleugnest, setzt du eine Kraft frei. Und diese Kraft ist dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Es ist dieselbe Kraft, die Ägypten geschlagen hat. Es ist dieselbe Kraft, die den Teufel geschlagen hat und schlagen wird. Es ist dieselbe Kraft, vor der jeder Dämon kreischt und schreiend wegläuft. Jedes Mal, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir unser Leben zum Schuldopfer geben, setzen wir den Arm des Herrn in Bewegung. Wisst ihr, wie ich das gelernt habe? Ich habe es sehr praktisch gelernt. Als wir noch vor ungefähr zweieinhalb Jahren, als wir noch sehr klein waren und uns immer in den Häusern getroffen haben, da es war so, wir hatten eine Zeit, wo extrem viel Befreiung bei uns passierte. Also es verging zeitlang fast kein Treffen, wo nicht irgendwelche Leute von Dämonen oder irgendwas anderem frei wurden. Und interessanterweise ist mir damals aufgefallen, jedes Mal, wenn das passiert ist, haben wir über Sachen gepredigt wie Zerbruch, Christus, der Gekreuzigte, Demut, Buße, diese Sachen. Das sind alles praktische Auswirkungen dieses Anwendung dieses Arm des Herrn. Wir haben nie über wie werde ich von Dämonen frei gepredigt. Haben wir nicht, oder? Nein, niemals. Ich habe auch keine Bücher darüber gelesen. Ich weiß es gar nicht, wie, ne? Ja, was die Leute darüber lehren. Aber wir haben diese Sachen nicht gelesen. Aber jedes Mal, wenn durch das Wort, was Gott durch uns hervorgebracht wurde, wenn wir Sanftmut, Demut, Buße, Bekennen von Sünden und all diese Dinge gepredigt haben, wenn wir dieses Herz des Lammes oder dieses demütige, sanfte Herz, des geschlachtete Lamm gepredigt haben, dann ist am Ende fast immer was passiert. Und das hat mich, dann fing ich zum ersten Mal an, obwohl ich vorher schon Predigten, ich habe sogar ein Buch bei mir im Regal stehen, was ich aber nie gelesen habe, das genau diesen Titel hat, Wem ist der Arm des Herrn offenbar? Das hat Arthur Katz mir mal geschenkt, aber ich habe es bis heute nicht, ich habe es damals angefangen zu lesen, aber nicht verstanden. Vielleicht wird es bald Zeit, dass ich es mal lese, aber ich habe es auf die Gott hat es mir auf die praktische Art und Weise gezeigt. Wenn der gekreuzigte Christus eine Realität wird, dann setzt sich der Arm des Herrn in Bewegung. Manchmal nur der kleine Finger, aber das reicht dann schon, dass die Dämonen schreien und ausfahren. Und der Arm des Herrn ist Gottes, mit dem wird Gott sein Reich aufrichten. Mit dem Gott auf dieser Erde. Ja. Aber das, was den Arm des Herrn wirklich in Bewegung setzt, ist nicht Kraft, nicht Stärke, so wie wir es verstehen. Ja. Es ist genau das Gegenteil. In der Bibel stehen einige Verse über Gottes Wesen. Jesus sagt zum Beispiel, dass Gott das Licht, die Bibel sagt, dass Gott das Licht ist. Gott ist die Wahrheit, Gott ist Leben, das Brot, er gibt so verschiedene Sachen. Aber Jesus sagt nie über sich selber, dass er Kraft ist. Natürlich hat er Kraft, ja, und als Arm des Herrn ist er die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Aber er sagt nie, dass er selber die Kraft ist. Weil Kraft ist nicht ein zentrales Bestandteil seines Charakters. Sanftmut, Demut ist es, Liebe ist es, Licht ist es, Wahrheit ist es. Von all diesen Dingen sagt Jesus, dass er selber sie personifiziert. Ich bin Wahrheit, sagt Jesus. Die Wahrheit ist also eine Person. Jesus sagt, ich bin Licht. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Liebe ist eine Person. Aber Kraft ist nicht wirklich eine Person. Gott hat Kraft und Jesus ist als Arm des Herrn, ist er die Kraft Gottes, mit der Gott das tut. Aber Jesus ist in seinem Charakter nicht jemand, der seine Kraft zur Schau stellt. Und alle, die danach suchen und deren Leben sich darauf ausrichtet, ich möchte die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes haben und ich möchte rumlaufen und Wunder tun und Dämonen austreiben und all diese Sachen machen. Wenn ihr euch die Biografien von diesen Menschen, einmal die meisten Menschen, die direkt die Kraft suchen, finden sie nie. Dann gibt es andere Menschen, die haben die Kraft Gottes gefunden, Aber erstaunlicherweise sind das oft Menschen, die keine Ahnung von der Gegenwart Gottes oder nicht viel von der Gegenwart Gottes wussten. Es gibt einen, John G. Lake. Ich mag mich jetzt unbeliebt bei einigen, aber egal. John G. Lake ist einer der Männer, die wahrscheinlich mehr als die meisten Menschen, die hier auf diesem Planet gelebt haben, Heilungen erlebt haben. Er kannte die Kraft Gottes. Er wusste, wie Gott heilt. Er hat alle möglichen Formen von Heilung gesehen. Also jetzt nicht Kopfschmerzen, sondern so. Ne? Verkrüppelte aus Rollstühlen, Gliedmaßen, die nachwachsen und all solche Scherze. Und John G. Lake schreibt einer seiner letzten Briefe, den er geschrieben hat. Da sagt er an seine engsten Freunde, und das denke ich mir nicht aus, ja? Ich kenne Leute, die haben diesen Brief in den Händen gehabt. Da sagt er: Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas verpasst. Das kann doch nicht alles sein. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas verpasst. Das kann nicht alles sein. Für die meisten Leute ist es wahrscheinlich, er hat mehr erlebt als die meisten Menschen auf der Welt, aber er sagt von sich selber, dass er dieses Gefühl hat, irgendetwas Wichtiges verpasst zu haben. Und man erlebt das so oft im Leib Christi, dass die Leute, die sich nur auf die Kraft Gottes ausrichten, dass sie die Gegenwart Gottes verpassen. Und wisst ihr, Wunder können auch passieren, ohne dass Gott da ist. Gott sagt zu Mose: Ich schicke einen Engel mit dir, der wird alles für euch machen. Ihr werdet auf Deutsch, ihr werdet die ganzen Feinde besiegen, der Engel wird für euch kämpfen, all diese Wunder werden passieren. Und wisst ihr, Mose war nicht so. Mose sagt: Nein, Gott. Und ich glaube, wenn Gott uns Christen, wenn Gott heute zu dir und zu mir kommen würde und sagen würde: Möchtest du einen Engel beiseite haben? Der wird alle die Wunder für dich machen. Der wird all das, was du dir eigentlich von mir erwünscht, wird er für dich machen. Willst du das? Wir würden wahrscheinlich sagen: Ja, super. Gib ihn mir, damit ich ein Zeugnis für dich sein kann, Jesus. Ich glaube wirklich, wenn Gott uns die Wahl stellen würde zwischen ihm und einem Engel, der uns zur Verfügung stellt, der alles machen würde, was wir wollten, wir würden den Engel nehmen. Weil der Arm des Herrn, der gefällt uns nicht so. Der Arm des Herrn, der sieht nicht so nett aus. Und er tut nicht immer das, was wir wollen. Und der Arm des Herrn, der hat eine Hauptausrichtung, ein Hauptmerkmal. Das ist, er gibt sein Leben auf. Er möchte nicht der Tollste sein, er möchte nicht der Beste sein, er gibt sein Leben zum Schuldopfer für viele und dadurch wird er gewinnen. Dadurch, dass er sein Leben aufgibt, wird er den Sieg haben. Dadurch, dass er sich erniedrigt, wird er gewinnen. In Philipper lesen wir genau das, was ich euch jetzt gesagt habe. Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Warum sagt Paulus denn solche einfachen, praktischen Sachen, wo doch jeder Christ weiß, dass man das sowieso machen muss? Ja, jeder weiß doch, dass man demütig sein muss. Jeder weiß, dass man doch nicht selbstsüchtig sein muss. Na gut, das mit dem Ehrgeiz, das weiß nicht jeder, aber jetzt haben wir es auch gelesen. Und jeder hat irgendwann mal gehört, dass man den anderen höher achten soll als sich selbst. Warum gibt Paulus denn solche Anweisungen? Weil genau dadurch wird der Arm des Herrn in Bewegung gesetzt. Genau dadurch, wenn wir das tun, wenn wir nicht aus Selbstsucht handeln, setzen wir den Arm des Herrn in Bewegung. Wenn wir nichts aus Ehrgeiz, aus unserem Ehrgeiz handeln, dann setzen wir den Arm des Herrn in Bewegung. Wenn wir in Demut den anderen höher achten als sich selbst, dann setzen wir den Arm des Herrn in Bewegung. Das ist der Schlüssel. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und das ist der erste Schritt, den der Arm des Herrn getan hat. Der erste Schritt der Selbstaufgabe. Der erste Schritt der Selbstverleugnung. Er hat die Herrlichkeit beiseite gelegt und wurde wie ein Mensch. Und er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir das genau lesen, haben wir hier fünf Schritte der Erniedrigung, die der Arm des Herrn getan hat. Und er hat sich so weit erniedrigt, dass er sein Leben aufgegeben hat für andere. Und das ist die Offenbarung über den Arm des Herrn, wie er in Aktion kriegt. Wenn wir wollen, dass Gott seinen Arm für uns bewegt, und er wird das zu seinem Zeitpunkt tun, nicht wann wir das wollen, dann haben wir keinen anderen Weg als den hier. Seid so gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Seid so gesinnt. Wenn ich dagegen nach Kraft und Macht und Wundern und Zeichen trachte, wenn das mein Ansinnen ist, ich werde den Arm des Herrn verpassen. Ich werde vielleicht, Gott gibt mir vielleicht einen Engel an meine Seite, der all die Sachen für mich tut. Aber es kann sein, muss nicht zwangsweise sein, es kann sein, dass ich den Herrn verpasse. Darum, Vers 9, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Arm des Herrn wird am Ende den Sieg davon tragen. Da gibt es keine Zweifel. Gott hat keine Zweifel. Gott hat keine Depressionen. Dass diese Art und Weise, Krieg zu führen, den Sieg am Ende davon tragen wird. Jesus Christus sitzt zu Rechten des Vaters und wartet, bis der Schemel seiner Füße größer wird. Er wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Und ein Schemel ist das, worauf man die Füße legt. Ja? Stellt euch das vor, wie Jesus sehr entspannt sitzt. Er sitzt nicht so, hoffentlich wird das klappen. Nein, er legt die Füße hoch. Jesus legt die Füße hoch auf einen Schemel. Und dieser Schemel sind seine Feinde. So, und Jesus hat keine Depression. Gott hat keine Depression. Wahrscheinlich sagt im Hebräerbrief, das steht deswegen im Hebräerbrief dieser Vers, dass wir durch Geduld den Willen Gottes erlangen. So steht das wortwörtlich im Hebräer. Durch Ausharren und Geduld ererbt ihr die Verheißungen. Für diesen Weg brauchen wir wahrscheinlich Geduld. Ja, Jesus ist sehr geduldig. Er wartet. Immer noch. Seit er in den Himmel gefahren ist. Petrus sagt, dass wir den Heiligen Geist haben, ist ein Beweis dafür, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und keine Sorgen mehr hat. Und keine Depressionen mehr hat. Er hat den Heiligen Geist empfangen und von ihm ist er auf uns getropft. Wie es im Psalm steht. Wie das Öl vom Haupte Aarons über seinen Bart und von da aus auf den ganzen Leib läuft. Genau das ist an Himmelfahrt passiert. Jesus ist aufgefahren, hat die Position zu Rechten des Vaters eingenommen. Der Vater hat sein Öl über das Haupt gegossen und der Leib hat von diesem Öl etwas abbekommen. Und seitdem hat Jesus keine Depressionen mehr. Und bei Jesus ist die Sache ein für alle Mal klar. Der Arm des Herrn wird siegen und alle Enden der Erden werden das Heil des Gottes sehen. Und diese Art zu kämpfen, nämlich indem man sich aufgibt und seine Ziele beiseite steckt und den anderen höher achtet als sich selbst, wenn man dieses demütige Herz kriegt, wird man gewinnen. Aber man braucht Geduld. Man braucht Geduld, weil der Sieg nicht, die Erhöhung kommt nicht immer sofort. In Offenbarung, da sieht Johannes, da fragt sich Johannes, Moment. Johannes Offenbarung 5, Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen, die sieben Siegel zu brechen. Und der Löwe, das steht für Kraft. Das ist ein Symbol für Kraft. Und der Älteste sagt, der Löwe hat überwunden. Jemand, der Kraft hat, hat überwunden. Und ich sah und siehe, Vers 6, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die außerdem sind über die ganze Erde. Und es kam, das Lamm, das wie geschlachtet ist, und nahm das Buch aus der Rechten, der auf dem Thron saß. Der Löwe ist in Wirklichkeit ein Lamm. Und der starke Arm des Herrn, der Rahab und den Drachen durchbohren wird und den Mensch der Sünde mit dem Hauch seines Mundes beseitigen wird, der ist in Wirklichkeit ein geschlachtetes Lamm. Der Arm des Herrn ist kein Muskelprotz, wie wir uns das so vorstellen. Johannes sieht, der Löwe, er sieht keinen Löwen, er sieht ein Lamm wie geschlachtet. Und das ist die Kraft Gottes. Das ist in Wirklichkeit die Kraft Gottes. Und jeder, der Gottes eigene Kraft erfahren will, muss diesen Weg einschlagen. Es gibt keinen anderen Weg. Okay, wir können beten und fasten und Gott suchen und betteln, bis er uns irgendwelche Engel gibt, die uns beiseite stehen und Wunder mit uns tun. Okay, wir können das tun. Aber es kann sein, dass wir dann alle möglichen Zeichen und Wunder tun und am Ende Gott verpassen. Wisst ihr, wie viele Biografien es gibt von Leuten, die Zeichen und Wunder erlebt haben und am Ende total schräg geworden sind? Es gibt wirklich viele. Es gibt auch in der Bibel Beispiele, genug Beispiele. Gideon. Gideon hat die Kraft Gottes erlebt. Aber am Ende hat er sich selber eine Statue gebaut. Er hat sich selber eine Statue gebaut, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Am Ende von Richter. Und er hat sowohl selber Götzendienst betrieben, als auch Leute dazu verführt. Ja, es gibt einige Beispiele in der Bibel. Und der Löwe ist in Wirklichkeit ein Lamm. Und hier steht nicht ein Lamm, das geschlachtet war. Nein, hier steht ein Lamm wie geschlachtet, mit frischen Wunden. Das ist die Kraft Gottes, das ist der Arm des Herrn. Jesaja 53, Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, als Beute kriegen. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Das Ende ist, wenn wir diesen Weg einschlagen und wenn wir offenbart kriegen, was Gottes Arm wirklich in Bewegung bringt und was wirklich Gottes Arm ist. Man kann das so sagen, der Arm des Herrn ist das geschlachtete Lamm. Toll. Vielleicht habt ihr das auch schon 30 Mal gehört. Aber das heißt nicht, dass ihr wirklich die Offenbarung dafür gekriegt habt. Dass ihr das wirklich verstanden habt. Dass es wirklich jetzt zu einem Teil in eurem Leben wird. Gott hat mir so ein paar... Also es gibt so ein paar Sachen, von denen ich denke, dass Gott sie tun will, die hier in diesem Buch stehen, die Gott mir gezeigt hat und über die er mir nicht erlaubt, hier zu predigen. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn ihr denkt, ich sage das jetzt damit, nein, das heißt nicht, dass ich toll bin. Ja? Sondern ich sehe, dass es gibt bestimmte Themen und so viele Christen, die sich auf diese Themen gestürzt haben, sind am Ende total durchgedreht. Und die Themen und die Verheißung und die Sachen, die stehen hier. Ja? Zum Beispiel, es gibt Leute, die reden über den einen Leib und Gott möchte einen Leib schaffen. Aber meistens sind diese Leute so ein bisschen seltsam und komisch und haben ein Problem mit allen, die nicht in ihrem Leib sind. Oder es gab unzählige Gruppen in der Kirchengeschichte, die das Reich, die eine Offenbarung über das Reich Gottes bekommen haben. Und am Ende sind sie losgegangen und haben versucht, es in eigener Kraft zu errichten. Und das Ende war meistens jämmerlich und grausam. Und es gibt andere solche Themen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir predigen nie wieder über den einen Leib, über das Einssein des Leibes, über die Braut, die Jesus machen will. Ja, die Braut Jesu ist auch so ein anderes Thema, oder die Überwinder. Da gibt es Leute, die haben diese Wahrheit entdeckt und am Ende sind sie total schräg geworden. Und sie können nicht mehr wirklich Gemeinschaft mit anderen Christen haben oder mit Christen haben, die nicht die genau, haargenau die gleiche Offenbarung wie sie haben. Ja. So, es gibt, ich beschreibe das nur sehr harmlos, es gibt wirklich sehr, sehr drastische Beispiele von Leuten, die total durchgedreht sind. Weil Gott hat so gigantische Pläne für seinen Leib, die alle hier im Buch, die sind kein Geheimnis, diese Pläne. Ja. Gott hat so gigantische Pläne, aber wenn er die uns sagen würde, wir würden wahrscheinlich genauso durchdrehen. Weil das Einzige, was uns auf dem Weg bewahren wird, ist dieses Herz des Lammes, ist die Offenbarung über Gottes Art und Weise, Gottes Charakter. Nämlich das Leben aufgeben und Selbstverleugnung und sein eigenes Leben zum Schuldopfer geben. Selbst dann, wenn man nicht schuld ist. Selbst dann, wenn man nicht schuld ist. Nachzugeben, selbst dann, wenn man Recht hat. Das ist der Weg des Lammes. Und jeder, der diesen Weg nicht kennt, was ich jetzt sehe in meiner beschränkten Wahrnehmung von 10 Jahren Christsein und all dem und den paar Büchern, die ich gelesen habe, vor allem was Erweckung und Kirchengeschichte betrifft, die Leute, die diesen Schlüssel nicht hatten und die das nicht kannten, die sind früher oder später schräg geworden. Und wie oft ist es passiert, dass Erweckung passiert in einer Generation und 2, 3 Generationen später ist die Generation, die Erweckung erlebt hat, bekämpft die nachfolgenden Generationen, die eine neue Erweckung erlebt haben. Wie oft ist sowas passiert in der Kirchengeschichte? Sehr oft. Und der Schlüssel, nicht durchzudrehen, ist das geschlachtete Lamm. Ist die Offenbarung über den Arm des Herrn. Weil wenn ich diese Offenbarung habe, dann werde ich nicht losrennen und alle Leute versuchen, von meiner Offenbarung zu überzeugen. Und dann werde ich nicht alle Leute versuchen, in meine Spur zu bringen und mir nachzufolgen, das kann ich dann nicht mehr machen. Wenn ich wirklich sehe, was ist die größte Kraft im Universum? Und das ist der Arm des Herrn, beziehungsweise für uns praktisch Selbstaufgabe, Selbstverleugnung, Demut, Sanftmut, Nachgeben, wir können immer praktischer werden, Buße, Sünden bekennen, den anderen höher achten als sich selbst, alle Menschen ehren und nicht verachten, aufhören zu richten, barmherzig zu sein, anstatt immer auf das Recht, auf die richtige Lehre zu pochen. Selbst die Menschen lieben, die eine falsche Theologie haben. Selbst die Menschen lieben, die Christen lieben, die total seelisch und verführt sind. Ja, wir können das immer weiter so, immer praktischer machen. Das ist die größte Kraft. Aber wenn wir das tun, dann wird es uns genauso gehen wie dem Lamm. Hier steht in Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat. Und das ist der Grund, warum Paulus an Timotheus schreibt, alle, die fromm und gottselig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Und jeder, der diesen Weg einschlägt, der wird, dessen Seele wird Mühsal erleiden. Nicht unbedingt nur der Körper, hier steht, die Seele wird Mühsal erleiden. Jeder, der diesen Weg geht, seine Seele wird Mühsal erleiden. Aber nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Ich habe letztens darüber nachgedacht, wie lange Hiobs Leidenszeit wohl war. Wir wissen, Hiob hatte vor seiner Leidenszeit ein unglaubliches Leben. Ihm ging, er sagt, in einem Kapitel zählt er alles auf, wie sein Leben vor seiner Krankheit war und vor all dem Leid. Und man liest, sagt, sein Leben war erstaunlich. Alle möglichen Leute hatten, die ganze Welt da hatte Respekt vor Hiob. Hiob scheint einer der krassesten Menschen gewesen zu sein. Also sein Leben war wunderbar vor seiner Leidenszeit. Und dann schreibt Gott am Ende, wurde sein Leben noch besser. So, wie lange war jetzt seine Krankheit oder seine Leidenszeit? Ein Jahr, zwei Jahre, sechs Monate? Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht fünf Jahre, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber egal, ob es ein oder fünf Jahre war, wenn Hiob 70, 80, 90, 100, oder ich weiß nicht, sagt die Bibel, wie lange er gelebt hat, ich weiß es nicht, steht auf jeden Fall, dass er lange gelebt hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wenn er ein langes Leben gehabt hat, sagen wir, er hat 70 Jahre gelebt. Wenn davon 5 Jahre Leid waren, aber die restlichen 65 Jahre waren besser, nicht nur besser, waren unglaublich besser als das Leben von jedem anderen Menschen, dann in dem Licht könnte man sagen, okay, es hat sich vielleicht doch gelohnt. 140 Jahre. 140 steht da. Okay. Das ist, wenn es einjährige Leidenszeit war von 140 Jahren, dann hat er 139 Jahre gelebt und war glücklicher als alle Menschen. Okay, dann lohnt sich das vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja? Lass es 5 Jahre sein. Aber was ist besser? Ein Leben zu leben, wo man jeden Tag, wo es einem nicht wirklich schlecht geht, aber man hat trotzdem jeden Tag so, man ist auch nicht wirklich glücklich, man vegetiert vor sich dahin, wie so ein Baum da draußen. Oder wie irgendein Tier, das nur lebt, um seine Wünsche, Triebe zu befriedigen? Wie lange war die Leidenszeit von Jesus? Okay, er musste leiden, weil die Jünger ihn nicht verstanden haben, weil die Menschen nicht verstanden haben. Er musste eine kurze Zeit sehr intensiv leiden am Kreuz. Aber dafür wird er den Rest der Ewigkeit Lust haben und Freude haben und Fülle haben. Und es ist überhaupt kein Vergleich. Und wenn man das aus diesem Blickwinkel sieht, dann müssen wir sagen, wenn wir nur halbwegs verstanden haben, okay, das Leiden lohnt sich, die Mühsal der Seele lohnt sich. Die Mühsal der Seele lohnt sich. Hebräer 12. Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen. In dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Sünden spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung, Disziplinierung, Erziehung, was auch immer, des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen oder getadelt wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geschlagen, denn dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, haben wir gerade eben gelesen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr die Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und dann in Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Jesus hat Widerspruch erlitten und hat gelitten für eine Zeit. Und es fiel ihm leicht wegen der vor ihm liegenden Freude. Und wenn wir diesen Weg des Lammes oder den Weg des Kreuzes oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn wir diesen Weg gehen wollen, wo uns klar wird, wenn ich so lebe, dann setze ich den Arm des Herrn in Bewegung. Dann trägt mein Leben dazu bei, dass der Arm des Herrn in Bewegung gesetzt wird und mein Leben trägt letztendlich dazu bei, dass alle Enden der Erden das Heil Gottes sehen werden. Wenn wir das, dann fällt es uns vielleicht leichter, das Leid einzuordnen, das kommen wird. Das mit dem Leid umzugehen. Aber das wird irgendwann aufhören, das Leid. Das wird irgendwann aufhören. Da müssen wir keine Angst vor haben. Alle meine Schüler in der Schule, die haben gewisse Zeiten, wo sie leiden müssen. Nicht, weil ich so gemein bin, sondern weil die Regierung das so vorschreibt, dass sie alle Klassenarbeiten schreiben müssen und Prüfungen haben müssen. Und die wissen das. Und kein Schüler beschwert sich ernsthaft mehr über Klassenarbeiten in Mathe, weil er weiß, die kommen so oder so. Ich kann eh nicht vor ihnen weglaufen. Wir wären schlau als Christen, wenn wir dieses Denken übernehmen würden. Petrus sagt, erachtet die Prüfung eures Glaubens als kostbar. So, Gott wird uns auch ab und zu Klassenarbeiten und Prüfungen schreiben lassen. Mit unserem Leben lässt er sie uns schreiben. Ja, das sieht ganz praktisch aus. Und er prüft uns in Wirklichkeit, welchen Weg haben wir eingeschlagen? Sind wir mit dem Arm des Herrn unterwegs? Ist uns der Arm des Herrn offenbar? Und tragen wir dazu bei, dass Gott seinen mächtigen Arm ausstreckt? Oder gehen wir auf unserem eigenen Weg? Oder den Weg irgendeiner Denomination? Oder den Weg irgendeines, was weiß ich? Ja? Und Petrus sagt, diese Prüfungen sind kostbar. So, aber die meisten von uns, wir hassen diese Prüfungen. Wir wollen das nicht. Ja. Wir finden das nicht kostbar, sondern wir wollen es einfach nicht. Wir wollen einen Weg, wie der Kelch an uns vorübergeht. Aber für den Arm des Herrn gab es keinen anderen Weg. Er hat Gott gefragt und Gott weiß alles. Und Gott sagt, nein, es gibt keinen anderen Weg, als dass du diesen Kelch trinkst. Und zu einem Mann Gottes kam mal eine Frau und die sagte, ich mag das nicht, was du predigst. Wir haben solche gewaltigen Verheißungen in der Bibel, dass wir siegen werden, dass wir Kraft haben werden, dass wir all unsere Feinde unterwerfen werden, dass Gott uns befreit aus allem Übel. Und der Mann Gottes sagte, ja, das kann ich könnte das glauben. Ich will es aber nicht. Sagt sie so, warum? Weil dann müsste ich den Thron aufgeben. Weil Jesus sagt, wer mit ihm leidet, wird mit ihm auf dem Thron sitzen. Und dann müsste ich den Thron aufgeben, das möchte ich nicht. Okay. Ja, ja, wir können den Thron aus dem Auge verlieren. Wir können den Arm des Herrn, das, was er wirklich fordert, aus den Augen verlieren und hier unser eigenes christliches Ding machen. Können wir machen. Wir werden genug Bibelverse finden, die das unterstützen. Aber wenn wir die Ziele Gottes kennen, die ultimativen Ziele Gottes, und die sind nicht, möglichst viele Leute in die Kirche zu kriegen oder möglichst viele Leute in Deutschland zu Christen zu machen. Nein, das ist nicht das ultimative Ziel Gottes. Gott möchte den ganzen Planet gerne haben. Ja? Und nicht eine Stadt, möglichst viele Bekehrte in einer Stadt oder so. Nein, das ist nicht Gottes ultimatives Ziel. Ja? Und für dieses ultimative Ziel hat Gott schon vor Grundlegung der Erde eine Strategie festgesetzt. Und diese Strategie ist genau die, über die wir reden. Das ist die der Demut, der Buße, der Selbstaufgabe, der Selbstverleugnung. Das ist diese Strategie, dass man sein Leben zum Schuldopfer gibt und sein Leben und seine Rechte aufgibt. Und jeder, der diese Strategie, diesen Weg einschlägt, der harmoniert mit Gottes Schlachtordnung und mit Gottes Art und Weise zu kämpfen. Und er wird am Ende seinen Lohn davontragen. Und er wird am Ende nicht nur seinen Lohn davontragen, sondern auch das Reich erben mit ihm und auf dem Thron sitzen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, sagt Jesus in Offenbarung 3. Ja? Aber wo keine Probleme sind, wo keine Mühsal und keine Anstrengung und kein Leid ist, da gibt es auch nichts zu überwinden. So, und Gott kann uns ein Leben geben, wo wir nie Probleme haben und wo wir nie Kampf haben. Okay? Gott kann uns das Leben geben. Aber wir haben ein Problem. Wir werden den Thron nicht sehen am Ende, wenn wir dieses Leben kriegen.
Helmut.
Ja?
Lies mal 1. Petrus 5, 5 und 6.
Okay. Ja. Ich lese von Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit. Seht ihr das? Wir haben wieder beides hier. Wir haben einmal das Leiden und einmal die Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. So, was sagt er hier? Ihr sollt euch nicht als die Starken aufspielen. Ihr sollt nicht die Leute dominieren und beherrschen und kontrollieren. Und ihr habt ihnen nicht zu sagen, ihr müsst das und das tun. Nein, so nicht. Sondern mit dem Charakter eines Lammes sollen sie regieren. Jesus sagt zu seinen Jüngern, als sie ihn fragen, wer wird der Größte sein? Jesus sagt, in der Welt ist es so, dass die Reichen die anderen Schwachen unterdrücken und die, die Macht haben, die lassen sich bedienen. Aber im Reich Gottes ist es nicht so, sondern wer der Geringste von euch wird der Größte sein. Das ist die Art und Weise, wie wir den Arm des Herrn in Bewegung setzen. Der Geringste wird der Größte sein. Dann, wenn ihr das tut, Vers 4, werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar werden wird, erscheinen, ankommen wird, heißt das Wort, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Auf Deutsch, wann kriegen wir den Ehrenkranz und die Auszeichnung Gottes, wenn wir so gelebt haben? Wenn wir wie ein Lamm waren und nicht wie ein brüllender Löwe. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Wisst ihr, ein Lamm rebelliert nicht. Die Ältesten sollen nicht wie Löwen herrschen, sondern sie sollen demütig und sanftmütig und niedrig sein. Und die Jüngeren sollen ebenfalls so sein. Wenn die Ältesten so sind, werden sie einen Ehrenkranz empfangen. Was passiert mit den Jüngeren, wenn sie so sind? Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, nicht zu eurer Zeit, nicht zu meiner Zeit, zu seiner Zeit. Gott bestimmt die Zeit der Erhöhung. Aber wenn wir die Erhöhung wollen, wir demütigen uns. Und da brauchen wir Geduld. Und da müssen wir die Mühsal der Seele ertragen. Das ist dieser Abschnitt, wo wir das Leid ertragen müssen. Aber das Leid ist nicht unendlich. Alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist übrigens wieder eine praktische Anweisung, wie ihr euch demütigen könnt. Wenn ihr voller Sorgen seid, dann seid ihr nicht demütig. Wenn ihr voller Sorgen seid, seid ihr nicht demütig. Hallo, ihr seid nicht demütig, wenn ihr euch Sorgen macht. Warum nicht? Weil ihr versucht, dass ihr euch Sorgen macht, beweist, dass ihr aus eurer eigenen Kraft versucht, die Situation zu lösen. Und ihr hofft nicht auf den Arm des Herrn, auf den Erretter, dass er kommt und eure Situation erretten will. Eine Art und Weise, sich zu demütigen, ist, wenn man sich aufhört, sich Sorgen zu machen. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich funktioniert, ihr habt es gerade gehört. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Arm des Herrn in Aktion sehen wollt, wenn ihr eine Offenbarung über den Arm des Herrn habt, dann könnt ihr nicht mehr Kraft hinterherlaufen oder vielen anderen Dingen. Dann kann man nur noch dem Herz des Lammes hinterherlaufen. Weil das ist das Einzige, was den Arm des Herrn wirklich in Bewegung setzt. Jesus Christus, geschlachtet am Kreuz, oder das Lamm vor Grundlegung der Welt schon geschlachtet. Wisst ihr, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Jesus gab es ja auch schon vorher, ne? Bevor er Jesus hieß. Dann hieß er das Wort. Später wird er auch wieder das Wort heißen. Jesus sagt in Johannes, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich richte nicht. Aber das Wort wird später alle richten. So. Das Wort, und bevor Jesus Mensch war, war er das Wort. Und Petrus sagt das, vielleicht finde ich die Stelle nicht, das wäre jetzt ein bisschen doof. Egal. Ah, doch. Petrus 1, Vers 20, da steht, er war zuvor, Vers 19, sondern ihr seid mit dem kostbaren Blut des Christus erkauft, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Er wurde aber sichtbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Was heißt das? Er wurde sichtbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Dass der Arm des Herrn am Kreuz entblößt und umgebracht wurde, ist etwas, was Gott um unseretwillen gemacht hat, damit wir es einen Einblick kriegen in etwas, was aber schon immer so war. Jesus war nicht vorher ein mächtiger Herrscher. Und Gott war nicht vorher ein Gott, der alle erdrückt hat. Und dann wird der Mensch und ist für eine kurze Zeit demütig. Und dann fährt er in den Himmel und er ist wieder der mächtige Herrscher, der gar nicht mehr demütig ist. Wisst ihr, wenn Jesus heute hier wäre, er würde uns immer noch die Füße waschen. Weil es ist das Herz des Lammes. Es ist sein Charakter, der vor Grundlegung der Welt schon so war. Wir hätten es nie erkannt, wenn das Wort nicht Fleisch geworden wäre, den Namen Jesus bekommen hätte und am Kreuz das demonstriert hat. Aber das, was da für eine kurze Zeit in der Geschichte der Menschheit passiert ist und sichtbar ist, nur um unseretwillen passiert, damit wir einen Einblick kriegen. Er wurde offenbar sichtbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Aber der war schon vor Grundlegung der Welt an, war das immer so. Ja. Ich denke, wenn wir das nicht früher oder später kriegen, diese Offenbarung über das Lamm und alles, was dazugehört, alle praktischen Auswirkungen für unser Leben, wisst ihr, wenn ihr einmal eine Offenbarung darüber kriegt, dann ist es für euch keine Option mehr, ob ihr eure Sünden bekennt oder nicht. Es steht nicht zur Debatte, ihr bekennt eure Sünden, hallo? Und solange uns das Bekennen unserer Sünden immer noch schwerfällt, dann haben wir das Lamm nicht wirklich lieben gelernt. Dann haben wir den Arm des Herrn nicht wirklich verstanden. wenn es uns schwerfällt, unser Leben aufzugeben, dann sind wir noch nicht so voll überzeugt, dass das wirklich die mächtigste Macht im Universum ist. Die Kraft der Demut ist mächtiger als alle Kraft, die der Teufel verliehen bekommen hat. Das ist die mächtigste Kraft. Und alle Enden der Erden werden das Heil sehen. Und jedes Mal, wenn wir uns für den Weg des Stolzes entscheiden, für den Weg, unseren Eigenwillen zu haben, dann blockieren wir den Arm des Herrn. Wir blockieren den Arm des Herrn. Zumindest für unser Leben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in unsere Zeit gekommen bist, dass du als Mensch geboren wurdest, um dies zu demonstrieren und um uns zu beweisen, dass die größte Macht und der größte Sieg nicht durch Stärke, sondern durch Schwachheit erreicht wird. Und du hast es bewiesen. Du hast die Mächte und Gewalten entblößt und entwaffnet, indem du dich aufgegeben hast, indem du dein Leben zum Schuldopfer gegeben hast für uns. Und ich bitte dich, Vater, dass du diesen Weg vielen hier kostbar machst. Gib uns eine Offenbarung darüber, wie kostbar dieser Weg ist und wie mächtig es ist. Wie mächtig es ist, wenn wir gerne schwach sind. Weil dadurch setzen wir deine ultimative Kraft frei. Und zeig uns das, wie kostbar dieser Weg ist. Zeig uns, dass wir wirklich deinen Arm in Bewegung setzen. Und nichts kann deinem Arm widerstehen. Du wirst ihm Stärke zum Raub geben. Du wirst die Mächte und Gewalten werden sich beugen müssen und widerwillig bekennen müssen, dass du der Herr bist. Und David sagt, dass die Könige der Erde dir heucheln werden, weil sie keine andere Wahl haben. Alles muss sich dem Arm des Herrn beugen. Und du hast einen Namen gekriegt, der höher ist als alle Namen. Und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr bist. Und alles, was einen Namen hat und alles, was wir irgendwie benennen können, muss sich vor dir beugen. Und du sitzt zur Rechten des Vaters und du hast keine Depressionen und du hast keine Sorgen. Und du wartest, bis der Schemel deiner Füße größer und größer wird. Und eines Tages werden die Enden der Erden deine Errettung sehen. Und deine Gerechtigkeit wird siegen und die Gerechtigkeit wird ausgehen von Zion. Jesus, gib uns, Vater, gib uns die Gnade, dass wir ein Teil davon werden können. Nimm uns in diesen Leib mit hinein, in den Leib, der aus Schwachen besteht, in den Leib, der aus Barmherzigen besteht, aus Sanftmütigen, aus demütigen Menschen. Denn das ist der Leib, aus dem du dir deine Braut machen wirst. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir nicht in der Hure in Babylon landen, dann werden wir in der Braut landen. Danke, Jesus. Amen. Thank you. Geht in Frieden.